Dieser Audiomitschnitt behandelt den Rechtsstand zum Zeitpunkt des Webinars. Änderungen und Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Das Skript und etwaige andere Downloads sind in unserem Mitgliederbereich zu finden.
Gut, ich würde vorschlagen, wenn jetzt keine Frage kommt, machen wir einfach nahtlos weiter mit Herrn Krohn, falls der nicht gerade auf dem Deich steht und ein paar Schafe hinter den Ohren krault.
Ja, ich bin fasziniert, wie einfach das Steuerrecht in Zukunft wird, wenn man das so alles hört. Gott sei Dank haben wir Digitalisierung und es wird alles schöner und schneller. Sehen Sie meinen Bildschirm schon?
Nein, aber Sie können einfach teilen und dann würde der von Herrn Rühmann verschwinden.
Das habe ich eigentlich gemacht.
Ach so, aktuelles 2022, sind Sie schon. Entschuldigung.
Ja, ja, man das sieht wäre das schon. Das wäre ich, ja. Okay.
Ja. Gut, dann halte ich wieder den Rand.
Dann hoffen wir mal, dass ich zeitlich ein bisschen noch was schaffe. Ja, wir gehen rüber zum aktuellen Steuerrecht oder zu dem Bereich Block Aktuelles. Wir haben uns jetzt vereinbart, dass wir immer so diesen Block Aktuelles mit drin haben, sodass Sie sehen können, was da so im Umfeld, in der Gesetzgebung, in der BFH-Rechtsprechung, insbesondere auch dann in der Verwaltung gerade so ansteht, gerade aktuell rausgekommen ist. Oder bei den BFH-Rechtsprechungen nehmen wir Sachen auf, wo wir sagen, diese Urteile sollte man als Berater kennen, damit man vielleicht nicht unbedingt in solchen Fällen dann wie Ihre Vorgänger, die diese Fälle produziert haben, zur Versicherung muss. Als erstes aktuelle Gesetzgebung. Es ist unglaublich viel los. Dieses Jahr soll, das kriegt man so nebenbei, vielleicht in öffentlich gar nicht so alles hundertprozentig mit, sollen etliche Gesetze auf uns zukommen. Ein großer Schwung ist jetzt bis zur Sommerpause vorgesehen. Ob diese Änderungen, die da drin sind, nur eine große Wurf sind, das beurteilen wir mal zusammen gleich. Und ein weiterer großer Schwung soll dann zum Ende des Jahres nochmal aufgebaut werden. Da ist so einiges noch, kommt auf uns zu. Das wird wahrscheinlich überwiegend damit zusammenhängen, wie wir in den erneuerbaren Energien dann weiterkommen. Und da wird es natürlich auch die ein oder anderen steuerlichen Anpassungsregelungen geben. Als erstes nochmal, eigentlich ist ja gefühlt Corona vorbei, aber bei uns in der Steuer noch nicht ganz. Wobei wir jetzt ein Ende der Corona-Regelung eigentlich so mit Jahresmitte gesehen haben, also der Auslaufen dieser Bereiche. Ich habe Ihnen hier nochmal zusammengestellt, was noch an BMF-Schreiben rausgekommen ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das sind einmal die Bereiche Stundung und Vollstreckungsmaßnahmen. Dort ist geregelt bis 30.06. unter gewissen Voraussetzungen. Bis 30.09. können Sie weiterhin von Stundung bekommen und auch die Vollstreckungsmaßnahmen sind unter gewissen Voraussetzungen ausgesetzt. Immer dran denken bitte, das sehen wir jetzt gerade für die Steuererklärung 21, Stundung, Herabsetzung der Vorauszahlung, all der Bereich. Passen Sie das grundsätzlich nochmal an. Denn wenn es irgendwie letztes Jahr zum Beispiel solche Fälle gibt, es dazu gekommen ist, man hat auf null herabgesetzt und dann lief das Jahr vielleicht zum Ende hin ja doch noch ein bisschen besser und es kommen Steuern raus, dann habe ich jetzt schon gehört, dass man den einen oder anderen Fall dann durchaus nochmal der zuständigen Booster zuleitet, weil eine Nichtanpassung einer Vorauszahlung mit einer hohen Steuernachzahlung latent zumindest der Versuch der Verkürzung darstellen soll. Also auch da bitte darauf achten. Den zweiten Erlass vom 9.12.21, schon etwas älter, den finde ich ganz süß, den habe ich nochmal extra mit aufgenommen. Da steht eigentlich drin, dass Sie bei Gewerbesteuervorauszahlung, Stundung und Erlassantragen durchaus bei der Kommune und nicht beim Finanzamt anklopfen sollen, mit Ausnahme der Stadtstaaten. Super Erlass, dass man das jetzt endlich offiziell weiß, ist vielleicht auch ganz nett. Und dann gibt es noch eine Erbschaftssteuerregelung, gibt es im Bereich der Lohnsummenregelung eine Erleichterung, wenn Sie über Corona-bedingte Entlassungen oder Kurzarbeiter reden. Reinvestitionsbereich 6, Richtlinie 6, dort ist abgestellt die Verlängerung um ein Jahr, auch nochmal über die Richtlinienebene. Der Rest 6b und 7G, das ist dann ja nochmal gesetzlich abgefahren. Kleiner Hinweis noch mit der Offenlegung, Termin ist durch. Sie mussten das, ich sag mal, die Offenlegung der Jahresabschlüsse für 20 war die Frist Ende 21 festgelegt. Es wurde offiziell keine Verlängerung vorgenommen, aber das Ordnungsgeldverfahren wurde dann ausgesetzt bis zum 7.3. ist abgelaufen. Sie haben mit Sicherheit jetzt alle ihre Sachen abgegeben und die handelsrechtlichen Abschlüsse vorgelegt. Wenn nicht, haben sie die ersten Gebührenbescheide oder Bußgeldbescheide dafür. Kleiner Hinweis am Rande für Sie, diese Bußgeldbescheide oder die Bußgeldzahlungen stellen natürlich keine Betriebsausgabe dar, sollten auch so nicht gebucht werden, denn die Finanzverwaltung bekommt durchaus Mitteilung darüber, wer in den Genuss eines solchen Bußgelds gekommen ist. Und da wird dann schon mal geguckt. Die erste Bußgeldzahlung ist ja mehr oder weniger so ein kleiner warnender Hinweis. Aber die zweite wird dann schon teuer und dann ist es durchaus schon, sind es Beträge, über die man mal redet. Dann haben wir das Corona-Steuerhilfegesetz, das jetzt noch durchläuft. Hier vielleicht nur ganz kurz der Zeitablauf, der Entwurf. Zu den Einzelheiten erzähle ich Ihnen gleich was. Wir sind schon relativ weit. Freitag ist zweite, dritte Lesung im Bundestag. Es hat sich auch nicht mehr viel verändert zu dem, was ich Ihnen gleich erzähle. Bundesrat soll am 10.06. beschließen. Dann ist das Corona-Steuerhilfegesetz in Kraft. Was ist drin? Das ist einmal die Frage Pflegebonus, die 3.000 Euro, die gezahlt werden unter Anrechnung der damaligen Zeit. Es ist nichts extra zu der bisherigen Regelung, sondern nur der Zeitraum ist festgelegt worden, dass auch die Länder zusätzlich zu der Bundesregelung eben noch was zahlen können unter Anrechnung dieses Zeitraums. Kurz aber, der Geld ist bis Juni nochmal über die Arbeitgeberzuschüsse steuerfrei gestellt worden. Homeoffice-Pauschale ist bis Ende dieses Jahres verlängert. Momentan diskutiert man in der Politik, ob das noch kommt, dass man das auf ewig aufsetzt. Das werden wir am Freitag dann sehen. Offen gesagt ist das für mich sowieso kein großer Wurf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Dadurch, dass die Homeoffice-Pauschale im Arbeitnehmerpauschbetrag mehr oder weniger eingerechnet und untergeht, gibt es nicht so wahnsinnig viele, die in den Genuss dieser Homeoffice-Pauschale in echt kommen. Aber gut, ist ein schönes Verkaufsding. Wichtiger für Sie und für uns hier ist die degressive AFA. Sie wird nochmal verlängert bis Ende diesen Jahres. Also nicht unbeschränkt, sondern erstmal nur bis Ende diesen Jahres. Anschaffung also nach dem 31.12.21 bis zum 31.12.22. Wenn Sie jetzt vermissen, die sogenannte Superabschreibung von der FDP und von Herrn Lindner, die ist da nicht drin in diesem Gesetz, die ist nicht vorgesehen bisher. Sie ist übrigens auch nicht im Jahressteuergesetz, was ich gleich noch erzähle. Auch da ist sie nicht drin. Es läuft momentan die Flurdiskussion und der Flurfunk nach dem Motto, man muss da erstmal wissen, was man wollte. Wenn wir alle so vielleicht als Steuerrechtler gedacht haben, es geht darum, super schnell etwas abzuschreiben, hätte uns hellhörig machen müssen, dass diese Superabschreibung ja nur für Anschaffung im EDV und im Energiebereich sein soll. Und im EDV-Bereich haben wir ja schon seit letztem Jahr dieses BMF-Schreiben, wo die Nutzungsdauer von Soft- und Hardware-Bereiche schon auf ein Jahr gesetzt worden ist. Und noch schneller geht eigentlich nicht. Das ist tatsächlich, also ich bin auch nicht irritiert gewesen. Was man jetzt hört im BMF auf den Fluren, ist tatsächlich, dass man mit Superabschreibung meint, dass man mehr abschreiben darf, als man investiert hat. Das heißt also, man würde dann Investitionen 100 haben und abschreiben 150, wobei ich weiß nicht, wie viel mehr, das ist nicht, sagt im Moment keiner. Als das dann klar wurde, dass sowas gemeint ist, da hat man dann darauf hingewiesen in der Fachabteilung, dann müsste man vielleicht durchaus nochmal mit der EU reden, denn das könnte durchaus eventuell eine unerlaubte EU-Beihilfe sein, die man da macht, und das sollte man sich erstmal absegnen lassen. Das soll angeblich gerade laufen und dann werden wir vielleicht die Superabschreibung nächstes Jahr bekommen oder nie wieder was von ihr hören. Mal sehen. Das nächste ist der Verlustrücktrag. Lass mich nicht irritieren von den Zahlen. Ich habe sie hiermit aufgenommen. Wir sind jetzt ja schon bei 10 Millionen Verlustrücktrag und 20 Millionen. Das sind Corona-bedingte Aufstockungen des 10D. Die werden nochmal verlängert bis Ende 2023. Das ist aber gar nicht interessant für Sie. Interessant für Sie ist, dass man den Verlustrücktrag auf 2 Jahre ausweiten möchte. Also bisher ein Jahr zurück, dann 2, aber auch nur wieder für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, nicht für die Gewerbesteuer. Interessant an der Nummer ist allerdings, nachdem Sie sich jetzt 2 Sekunden gefreut haben, dass in diesem Zusammenhang dann aber das sogenannte Antragswahlrecht wegfallen soll. Das ist auch in der Regelung schon aufgenommen. Das heißt, wenn Sie einen Rücktrag heute beantragen, 22 in die wunderbaren Gewinnjahre 20 und 21. Das wäre es ja von der Logik hier. Dann würden Sie aber den Rücktrag in 20 bis auf Null setzen und nicht etwa bis auf Höhe des, ich sag mal, Versicherungs- und außergewöhnlichen Belastungsbetrages, sondern echt bis Null. Dann noch der Rest in 21 bis auf Null und dann ab 22 in den Vortrag gehen. Das heißt, durch diese kleine zusätzliche Anpassung im 10D wird Ihnen faktisch rückwirkend das Potenzial genommen, was damals eigentlich aus Verfassungswidrigkeitsgründen geändert worden ist. Und Sie müssen immer bis auf Null runter. Es gibt keine Möglichkeit mehr zu sagen, nur noch bis dahin. Im unternehmenssteuerlichen Bereich wäre das für mich fast eine katastrophale Geschichte. Denn wenn Sie jetzt, nehmen wir einfach mal, an gewerbliche Einkünfte in 20 hätten, damit verbunden noch ein 35 Anrechnungspotenzial über die Gewerbesteuer. Und Sie würden jetzt einen Rücktrag beantragen, hauen Sie Ihre Steuerquote bis auf Null runter und dann können Sie ja gar nicht mehr Ihre Anrechnung bekommen, die dann leer läuft. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man möchte nicht so viele Verlustrückträge mehr haben, weil das kompliziert ist. Denn damit ist das, hört sich erstmal toll an. Aber ich glaube, so in dem Regelfall wird das doch zumindest erschwert. Dann Investitionsfristen 6b, hatte ich schon gesagt, und IAB-Fristen werden verlängert um jeweils ein Jahr. Das ist nochmal die Corona-Anpassung, die wir schon mal hatten. Aber das soll jetzt auch aufhören, denn dieses Jahr ist Corona-Steuerende. Somit machen wir da nichts Neues. Für Sie ganz wichtig, auch nochmal Ausschluss der Corona-Geschichten, Abgabe der Steuererklärung, Abgabefristen. Wir haben da so ein gleitendes Übergangssystem für den Veranlagungszeitraum 2020, 6 Monate mehr für beratende Fälle und dann 21 4 Monate, 22 2 Monate und ab 23 sollen wir wieder im normalen System sein. Ja, nutzen Sie das. Sie haben dadurch Verlängerung bekommen. Was ein bisschen schade ist, es redet kein Mensch momentan über die 1-2 Grundsteuererklärung, die Sie dann auch noch machen müssen. Da ist die Abgabefrist momentan Ende Oktober, spätestens diesen Jahres. Und da brauchen Sie anscheinend dann keine Verlängerung. Zumindest wird die im Moment nicht diskutiert. Ja, das ist das Corona-Steuerhilfegesetz, so wie es angesetzt ist. Dann kommt das große Steuerentlastungsgesetz 2022. Auch hier großer Tag, jetzt Freitag, schon im Bundesrat. Zweite, dritte Lesung sind durch, also wir sind schon sehr weit. Alles, was ich Ihnen gleich erzähle, ist anzuwenden ab 1.1., nicht etwa erst ab Juni, sondern ab 1.1., was total schön ist, weil Sie dann im Juni, Juli mal wieder ein bisschen mehr Arbeit haben, falls Sie nicht genug zu tun haben. Also Umsetzung sind hier eigentlich, also das war das Ziel der Koalitionsausschüsse, Regelung der Beschlüsse im Koalitionsvertrag. Nur, wie gesagt, Superabschreibung ist schon mal nicht dabei, habe ich eben erzählt. Dann wird hier der Arbeitnehmerpauschbetrag sage und schreibe um 200 Euro erhöht, was unheimlich viel Vereinfachung bringen soll, so steht es in der Drucksache. Auch da habe ich leichte Zweifel, welche Vereinfachung sind denn das? Die bisher bis 1.000 abgegeben haben, haben keine Rechnung abgegeben. Die ab 1.200 abgegeben haben, haben Rechnungen nachhalten müssen. Also haben wir ja nur die Menschen, die bisher Werbungskosten abgegeben haben zwischen 1.000 und 1.200. Für die wird es einfacher. Wenn ich dann noch die Homeoffice-Pauschale mit einrechne, die jetzt mit den 600 Euro jetzt in den 1.200 aufgehen, ja, mit Sicherheit wird es Vereinfachung geben. Die Frage ist, für wen? Grundfreibetrag wird zusätzlich angepasst. Das soll jetzt ein zusätzlicher Anpassungsbetrag freiwillig sein der Bundesregierung wegen der durchgehenden Inflationsebene. Dieser Betrag, ich habe es extra mit draufgeschrieben, das ist ein Referentenentwurf aus März, Anfang März diesen Jahres. Und diese Erhöhung basiert auf eine Inflationsrate von 3%. Ich glaube, wir sind jetzt etwas höher, aber es gibt hier noch keine Anpassungsbereiche. Ganz toll ist die Anpassung der Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer, sage und schreibe, statt 35 auf 38 Cent hoch. Damit werden unheimlich viele Pendler entlastet. Allerdings nur bei der Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2022, also irgendwann in 2023, hat man dann eine Entlastung, es sei denn, Sie bauen das Ganze schon in die Lohnabrechnung rein, was natürlich beim Grundfreibetrag toll ist, wenn man den rückwirkend zum 1.1. erhöht und auch den Arbeitnehmerpauschbetrag sind die Lohnabrechnungen, die Sie bisher hatten, sagen wir mal per se zumindest teilweise unrichtig. Ja, dazu sollen jetzt, und das ist in dem Verfahren im Bundestag jetzt gelaufen, hier kommt der Gründerbonus rein, die 100-Euro-Auszahlung im Juli, die Energiepreispauschale, die so wild diskutiert worden ist, kommt hier auch mit rein, Auszahlung durch den Arbeitgeber, und zwar steuerpflichtige Auszahlung, also bleiben irgendwas zwischen 180 und 200 Euro übrig, im September möglich. Für diejenigen, die nicht Arbeitnehmer sind, die dürfen ihre Einkommensteuervorauszahlung zum 10.9. kürzen um diesen Betrag und in den Einkommensteuerveranlagen für 2022, die dann in 2023 oder später abgegeben werden, da wird der Rest dann ausgeglichen. Ja, das ist das Steuererlassungsgesetz 2022. Man muss offen sagen, ist mit Sicherheit der große Wurf. Dann haben wir noch etwas, was unbedingt kommen musste, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu der Höhe des Zinssatzes. Also wir bekommen das zweite Gesetz zur Änderung der AU und der Einführungsgesetze zur AU. Ich habe mal geguckt, wann das erste Gesetz war. Ich finde das gar nicht, das erste Änderungsgesetz. Aber gut, dies ist das zweite. Auch das geht jetzt hier wie geschnitten Brot durch. Bundesrat 8.7. Wir haben eine Anhörung jetzt in dieser Woche noch gehabt. Wird allerdings nicht mehr viel kommen, weil es muss ja durch bis zum 31.7., weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, die Verfassungswidrigkeit ab 1.1.19 und eine zwingende Neuregelung bis zum 31.7.22. Deswegen wird dieses Gesetz, so wie das jetzt steht, mit Sicherheit verabschiedet werden über alle Gremien. Neuer Ansatz ist jetzt 0,15% pro Monat. Aber lassen Sie sich nicht irritieren. Entscheidender ist, es sind 1,8 im Jahr und das wird ab 19 festgesetzt. Rückwirkend natürlich für die offenen Fälle, die wir da noch liegen haben. Entscheidend ist aber, wie dieser Betrag ermittelt wird. Da müssen Sie jetzt genau hinhören, denn alle 3 Jahre werden wir in Zukunft diesen Zinssatz anpassen. Er wird nicht so lange stehen, wie die hohe 6% gestanden haben. Es wird hier immer gesagt, auf der Basis des Basiszinssatzes, den wir im Bereich des Bankensystems bekommen, plus 2%. Das ist der aktuelle Ansatz, den wir machen werden. Deswegen haben wir jetzt 1,8, weil der Basiszinssatz mit 0,2 im Moment zugrunde gelegt wurde. Und deswegen kommen wir auf 1,8. Bei einer Anpassung von allen 3 Jahren und der Zinssatz, der steigt, wir haben ja schon EZB die Äußerung, es wird jetzt auch in diesem Jahr zu Steigerungen kommen, können Sie sich vorstellen, wo wir dann relativ schnell liegen. Wichtig ist also immer der Aufschlag von 2%. Die nächste Prüfung soll mit Wirkung zum 1.1.26 erfolgen und dann sehen wir mal weiter, wo es hingeht. Wichtig in der Einführung, das steht im Gesetz netterweise noch drin, es besteht Vertrauensschutz, wenn also bestandskräftige Bescheide gerade im Erstattungszinsbereich raus sind mit 6%, dann bleibt es dabei, die werden nicht rückwirkend geändert. Das heißt, ab 19 wird im Kern so getan, dass der Zins im Erstattungszinsbereich 6% bleibt, wenn veranlagt und bestandskräftig und im Bereich der Nachzahlung eben die 1,8. Ganz wichtig, man hat den Hinweis des Bundesverfassungsgerichts ernst genommen und sehr nett übernommen. Es wird keine Änderung aller anderen AO-Zinssätze geben. Also nicht Hinterziehungszinsen und. Das wird alles nicht angepasst, weil man im Bundesverfassungsgericht den Passus in dem Urteil gelesen hat, dass es dazu keine Notwendigkeit gäbe, so liest man das zumindest, weil nur im Rahmen der Vollverzinsung die Diskussion, der Zinssatz sei zu hoch, relevant sei. In dem anderen Bereich sei man ja freiwillig, in Anführungsstrichen, in der Zinsbelastung, denn man müsse ja unter anderem nicht Steuer hinterziehen. Und deswegen hätte das jetzt nichts mit dem Marktzins zu tun, sondern sei etwas ganz anderes. Ja, das ist in diesen Bereich reingekommen. Dann wird noch ein bisschen was angepasst in den grenzüberschreitenden Mitteilungspflichten, aber das brauchen wir an dieser Stelle nicht. Nicht drin ist die Mitteilungspflichten für Steuergestaltungsmodelle im Inland, wird immer noch heiß diskutiert, wird auch mittelfristig kommen, wage ich zu behaupten, aber im Moment nicht abgedeckt. Dann kurzer Hinweis, es gibt vom IDW für die bilanzielle Abbildung dieses neuen Zinssatzes schon eine Äußerung. Und da wird im Kern gesagt, für alle offenen Abschlüsse, falls Sie noch welche haben, sollen Sie die neuen Zinssätze schon mal benutzen für die Bilanzierung. Auch den geplanten hätten Sie schon nutzen können für die IDW, also für die Bereiche der Handelsbilanz. Gut, bei der Säumniszuschlagsbereich, grundsätzlich hat dieser O-Änderungsgesetz dazu keine Auswirkung, aber wir wollten Ihnen an dieser Stelle etwas mitgeben, nämlich den Hinweis, dass wenn Sie Säumniszuschläge bekommen, die ja einen, ich sag mal, Zinscharakter, und ich finde süß, die Terminologie Druckcharakter haben, also es wird Zins abgefischt, aber eben auch netter Druck auf den Steuerpflichtigen ausgeübt, nur doch mal seine steuerlichen Pflichten zu erfüllen. In dem Zusammenhang gibt es ein anhängiges Verfahren, Finanzgericht Münster, das im ADV-Verfahren Zweifel zur Höhe und zum Grundlagenbereich des, ich sag mal, Säumniszuschlages allgemein haben. Und das ist im Kern etwas, was jetzt auch auf BfAH-Beschlussebene durchgeführt wird, sodass wir zumindest in Bezug des Zinsanteils eine verfassungsrechtliche Bedenklichkeit haben. Um es kurz zu machen, haben Sie irgendwo Säumniszuschlagsfestsetzungen, halten Sie diesen Bescheid teil und denken Sie dran, das ist ein gesonderter Verwaltungsakt, der Abrechnungsteil im Verwaltungsakt, den Sie vorliegen haben. Und den halten Sie bitte offen mit diesem ADV-Verfahren, mit diesem Hinweis beim BfH ist es anhängig und auf das Finanzgericht Münster. Dort könnte sich was im Umfeld des Druckcharakters ergeben, eher nicht, glaube ich, aber im Zinsanteilscharakter, da müsste sich eigentlich was ergeben auf Basis dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des jetzt durchgeführten AO-Änderungsgesetzes. Ja, das war die Gesetzgebung. Ich gucke auf die Uhr. Es ist faszinierend, Hauke. Aber gut, aktuelles aus der Finanzverwaltung. Dort möchte ich Sie auch noch auf zwei, drei wichtige Sachen hinweisen, wo Sie für Ihren Mandanten jetzt die Bescheide offen halten sollten. Einmal BMF-Schreiben 31.01.22, Verluste aus Kapitalvermögen, die Höhe der Verlustverrechnungsbeschränkung, die wir im § 20 Absatz 6 haben, die 20.000 und das Ganze, was da so drin ist. Dort bitte ist jetzt anhängig eine verfassungsrechtliche Prüfung. BfH hat im Beschluss eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung festgestellt und hat vorgelegt, Bundesverfassungsgericht wird entscheiden. Also bitte offen halten, immer dran denken, anhängige Verfahren beim Bundesverfassungsgericht im Moment mittlere Laufdauer 9 Jahre. Deswegen also sehen Sie zu, dass Sie das für Ihre Mandanten offen halten an der Stelle. Das kann also später mal zu ganz tollen Steuererstattungen führen. Aufbewahrung von Rechnungen, da kommen wir zu dem Teil von Herrn Rühmann, den wir eben so ein bisschen hatten, IKS und das Ganze. Hier geht es um die Frage Kleinbetragsrechnung, muss man die aufbewahren oder nicht? Hier gibt es eine Erleichterung im Bereich des Erlasses vom 16.11.21 über die Umsatzsteuerabrechnungsbereich. Sie brauchen es nicht mehr aufbewahren, also die Tagesendsummenbons und so weiter brauchen Sie nicht extra irgendwie aufbewahren. Allerdings wichtig, es muss aus dem System wieder reproduziert werden können. Und das muss natürlich unter den Beachtung der GOBD und der GDPDU erfüllen. Aber ansonsten bräuchte sie mal, und das ist vielleicht eine wirklich schöne Nummer, weg vom Papier hin zu diesem digitalen Bereich. Auch da noch ein kleiner Hinweis, 7.2.22, die Frage Umsatzsteuer und private Nutzung von E-Fahrzeugen. Da hat man durchaus festgestellt, dass man nicht bei jedem E-Fahrzeug ein Fahrtenbuch führen kann, weil in einigen Bereichen noch nicht mal ein Kilometerzähler drauf ist. Das sind so diese Elektrofahrräder, da haben wir keinen echten Kilometerzähler in dem Sinne. Deswegen kann der private Nutzungsanteil für die Umsatzsteuer hier frei auf Schätzungsbasis umgebaut werden. Die 1%-Regelung wird bei der Umsatzsteuer herangezogen. Für Unternehmer 1% des Bruttolistenpreises, Abschlag 20%, wie wir das auch bei der Pkw-Nutzung kennen, und für Personal monatlich 1%. Und das soll der Bruttowert sein, aus dem wir dann bitte die Umsatzsteuer rausrechnen. Bei der Steuerbefreiung 3 Nummer 27 ist das Fahrrad eben dann mit zu beachten, wenn wir nicht mehr als 500 Euro beträgt. Der gilt zwar nicht für die Umsatzsteuer grundsätzlich, weil es nur für die Einkommensteuer gilt, aber wir machen auch in der Umsatzsteuer über diesen Erlass keine umsatzsteuerliche Privatnutzungsbesteuerung, wenn wir die Voraussetzung 3 Nummer 37 erfüllen. Ja, der Erlass also für den Bereich Elektrofahrzeuge wird immer mehr und das zeichnet sich ja ab, dass wir in diesem Bereich in diesem Jahr durchaus noch mehr bekommen, wo es in diese Richtung geht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie viel Spaß Sie noch haben, wenn ich jetzt aus der Rechtsprechung ein, zwei Urteile noch schaffe. Ich weiß jetzt nicht, Herr Beckmann, soll ich einfach weitermachen oder bestehen Sie darauf, dass 10.30 Uhr Ende ist?
Nö, da bestehe ich nicht drauf. Wir Gut. haben bis 18 Uhr Zeit.
Ja, dann ziehen wir das durch.
Also. Das ziehen wir durch.
Okay, dann würde ich also diesmal auch gerne die Rechtsprechung durchziehen. Ich habe mir zwei, drei Urteile für die gestaltende Beratung rausgesucht, die tatsächlich durchgängig Beratungs, sagen wir mal, ich mag es gar nicht laut sagen, aber zumindest Beratungsfehler beanhalten könnten und die auch hätten anders gehen können, wenn man vorher nachgedacht hätte. Im Nachhinein ist das nicht mehr machbar, aber wenn vorher mal ein bisschen nachdenkt, kann man solche Fälle anders gestalten. Und das ist dann für Ihren Mandanten, denn das Opfer in diesen Urteilen ist tatsächlich immer der Mandant. Da könnte man durchaus was für ihn tun. Das eine Urteil, etwas unbeachtet in der Literatur, so jetzt merkt man so langsam kommen die ersten großen Aufsätze, ist sehr aktuell das Urteil, erst im Frühjahr veröffentlicht. Es geht um 6 Absatz 5 ESTG. Wir wissen alle im 6 Absatz 5 grob, das ist uns allen vor vielen Jahren mal beigebracht worden, der 6 Absatz 5 regelt alle Bewegungen zwischen unterschiedlichen Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen und zwar hauptsächlich Anwendungsbereich, wie wir ihn kennen, die Wege zwischen Sonderbetriebsvermögen und Gesamthandelsvermögen einer Personengesellschaft, aber es gibt auch andere Wege. Und der 6 Absatz 5 Satz 3 regelt für alle diese Wege, die dort aufgezählt sind, einen Zwangsbuchwertansatz. Also wir können hier kein Wahlrecht ausüben. Wir müssen diese Vorgänge, wenn sie unter 6 Absatz 5 Satz 3 fallen, zwangsweise unter Buchwertansatz durchführen. Damit wird in diesen Fällen immer eine stille Reserve in einem Wirtschaftsgut von einem Rechtsträger auf einen anderen Rechtsträger übertragen, nämlich vom Mitunternehmer auf die Gesamthand oder umgekehrt. Und dort ist eben eine feste Regelung vorgenommen worden. Ich habe mal bewusst im 6 Absatz 5 Ihnen den Gesetzestext dazugepackt, denn für diese Frage Transfer von stillen Reserven hat der Gesetzgeber sich dann natürlich überlegt, ja warte mal, wenn ich jetzt schon stille Reserven von einem Rechtsträger A auf B übertragen lasse, dann möchte ich aber auch im Nachgang bei gewissen Gestaltungen sicherstellen, dass das Besteuerungssubstrat so besteuert wird, wie es davor war und steuerverhaftet war. Und deswegen gibt es im 6 Absatz 5 zwei sogenannte Missbrauchsverhinderungsklauseln. Das ist einmal der Satz 4 und einmal die Sätze 5 und 6. Der Satz 4 ist eine Besonderheit. Da sagt man, wenn das Wirtschaftsgut auf die Gesamthand übertragen werden und die Gesamthand veräußert dieses Wirtschaftsgut im Nachlauf innerhalb von 3 Jahren, dann soll dieser Vorgang, diese Veräußerung in der Personengesellschaft als rückwirkendes Ereignis gelten und wir würden dann schon die stille Reserve öffnen im Zeitpunkt des Übergangs. Änderung würde nach 175 AO vorgenommen werden. Die zweite Missbrauchsverhinderungsklausel ist, die sind die Sätze 5 und 6. Und das ist so die klassische Kapitalgesellschaftsklausel. Man sagt hier, das gelobte Land der Kapitalgesellschaft darf über den 6.5 nicht erreicht werden. Der Steuergesetzgeber denkt in der Körperschaft, hier wird ja nur mit 15% Körperschaftsteuersatz und ein bisschen Gewerbesteuer veranlagt. Und eine stille Reserve, die in einem Grundstück bei zum Beispiel im Sonder-BV Einzelunternehmer stand, ist ja mit 45% zu besteuern, also viel günstiger. Was der Gesetzgeber hier außer Acht lässt, ist die zweite Ebene der Besteuerung, die Dividendenebene. Aber aus seiner Sicht ist der Vergleich eben gerechtfertigt und er sagt, wenn im Zeitpunkt der Übertragung des Wirtschaftsguts auf eine Personengesellschaft, an dieser schon eine Personengesellschaft beteiligt ist, darf insoweit nicht der Buchwert, sondern da muss der Teilwert schon gleich angesetzt werden. Und der zweite Fall oder die zweite Fallvariante, wenn eine Kapitalgesellschaft sich an eine Personengesellschaft beteiligt als Mitunternehmer, an der in den letzten 7 Jahren ein Grundstück oder ein irgendwies Wirtschaftsgut zum Buchwert nach 6,5 übertragen wurde, ist dies ein Auslöser, dass wir insoweit rückwirkend prozentual den Teilwert ansetzen müssen, weil ab dieser Beteiligung der Kapitalgesellschaft diese ja über die stille Reserve verfügt. Das sind die beiden Klauseln, die wir haben. Und es stellt sich dann immer wieder die Frage, wann lösen sie sich eigentlich aus? 6 Absatz 5 Satz 4, offen gesagt, in der Praxis sehr unbedeutend. Warum? Es hört sich zwar toll an, es sind 3 Jahre Veräußerungssperre durch die aufnehmende Gesellschaft. Die 3 Jahre werden auch noch komisch berechnet. Also sie sind nicht ab dem Zeitpunkt der Übertragung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, sondern sie beginnen diese 3-Jahresfrist mit Abgabe der Steuererklärung, in der diese Übertragung war, also für den Veranlagungszeitraum. Wenn Sie da jetzt noch Corona-Abgabeverlängerung mit raufnehmen, wird aus diesen 3 Jahren schnell einmal 5 oder 6 Jahre. Liegt aber so ein bisschen in Ihrer Hand, wie schnell Sie mit der Bearbeitung sind. Das ist allerdings ein Fall, der in der Praxis kaum vorkommt. Denn wenn wir uns mal überlegen, wenn Sie einen Mandanten haben, der an einer Personengesellschaft beteiligt ist und da überträgt er ein Wirtschaftsgut hin und die stille Reserve soll jetzt die Personengesellschaft bekommen, ja, dann wird er es doch nur machen, wenn er alleiniger Gesellschafter in dieser Personengesellschaft ist. Dann brauche ich das Ganze hier nicht, dann ist es immer seine stille Reserve. Und wenn er nicht alleiniger Gesellschafter ist, ja, dann wird er, wenn er das wird er grundsätzlich diese Übertragung vornehmen und dafür eine Ergänzungsbilanz aufbauen, sodass in Zukunft, wenn das Wirtschaftsgut veräußert wird, die stille Reserve über die Ergänzungsbilanz nur ihm zugerechnet wird. Dann haben wir Satz 4 auch nicht. Also bleibt nur noch ein Fall übrig. Er überträgt ein Wirtschaftsgut in die Gesamthand, macht keine Ergänzungsbilanz, aber es sind noch andere beteiligt. Ja, und was ist das für ein Fall? Offen gesagt, er wird die anderen kennen. Denn sonst wird er es nicht machen. Und wenn er die anderen kennt, ist das zwar zulässig, aber bitte dran denken, dann haben Sie noch eine zweite Steuererklärung, die Sie bei uns einreichen. Das ist die Schengen-Steuererklärung, denn dann haben wir einen Schengen-steuerlichen Akt. Wir können die dann zusammen bearbeiten und kriegen an der Stelle eben dann noch die stille Reserve. Also wie gesagt, in der Praxis eher unbedeutende Regelung. 6 Absatz 5, Sätze 5 und 6, durchaus interessant. Für diese Frage, ist schon eine Kapitalgesellschaft beteiligt oder wird sie später beteiligt? Und darum geht es auch in diesem Fall. Es ist ein Personengesellschaftsfall. Der Fall, lassen Sie sich nicht irritieren, Sie haben die Folien ja, ist unheimlich kompliziert. Jedenfalls sieht er so aus. Aber er ist im Kern relativ einfach und billig. Es liegt nur leider daran, dass der Sachverhalt, dem das Ganze zugrunde lag, eben in seiner Ausgangsstruktur ein bisschen komplex war. Ich würde Ihnen das gerne aus Zeitgründen gleich an diesem Bild darstellen. Und jetzt lassen Sie sich nicht schocken. Das Bild sieht total komisch aus, aber es hat nur 2 wichtige Informationen. Das ist der Sachverhalt des BFH-Verfahrens. Die erste wichtige Information ist, Sie sehen, wir haben 3 übereinander stehende Personengesellschaften, also eine mehrstöckige Personengesellschaftsstruktur. Aber auch das ist fast egal. Denn interessant ist nur eins, aus der TGM und KKG wurde ein Grundstück in die Enkelin übertragen, und zwar 2010. Und das wurde nach 6 Absatz 5 Satz 3 zwingend zum Buchwert vorgenommen. Ab jetzt läuft eine 3- und 7-jährige Sperrfrist an. Übrigens, der Witz war, das war ein Sale-and-Lease-Back-Fall. Die T hat dann sofort dieses Grundstück zurückgepachtet. Das ist die eine Information. Ab 2010 bis 2017 läuft diese Kapitalgesellschaftssperre. Die zweite Information ist, durch Personengesellschaften durch, sie sind alle transparent in der Einkommensteuer, sodass wir im Kern sagen können, an der TKG und an der EKG sind 3 Personengruppen beteiligt. Das sind 2 natürliche Personen, N und M, zusammen mit 89% und die eGmbH mit 11%. Die eGmbH da oben, die markieren sich gedanklich schon mal, die wird gleich nochmal sehr wichtig. So, jetzt kommt's, was kommen muss. Im August 2012, also 2 Jahre nachdem diese Grundstücke übertragen wurden, gibt's einen 5-stufigen, also mehrackigen Umstrukturierungsakt in dieser Gruppe. Alles passiert in 2012, also innerhalb der 7 Jahre. Ich will das gar nicht einzeln mit Ihnen durchgehen. Das Ergebnis nach all diesen Umstrukturierungen ist dieses. Und wir gehen wieder auf diese beiden Informationen, die wir eben uns angeguckt haben. Das Grundstück ist immer noch in der E und immer noch pachtet die T dieses Grundstück von E. Die E ist die einzige Gesellschaft, die sich nicht verändert hat. Es ist immer noch eine Personengesellschaft und es soll sie bleiben. Nach all diesen Vorgängen ist aber die bisherige Mutter, also die TK GmbH & Co. KG und auch die M GmbH & Co. KG in eine Kapitalgesellschaft durch Formwechsel umgewandelt worden. Und oben in der Struktur der Anteilseigner ist es passiert, dass die natürliche Person N ausgeschieden ist und sein Anteil durch Schenkung auf M übergegangen ist. Den Rest hat M sich zusammengekauft von der ehemaligen E, die weg ist. Und es gibt noch so eine kleine Gesellschaft mit 0,1, die P, die neu reingekommen ist. Das heißt, M gehört jetzt 99% als natürliche Person, 99,9 sogar, und die P GmbH 0,1. Die Finanzverwaltung hat jetzt gesagt, ja super, wir sind innerhalb von 10 Jahren, ab 2010 zu 2017. Die Kapitalgesellschaftsklausel soll sagen, eine stille Reserve darf nicht einer Kapitalgesellschaft zugeführt oder deren Anteil erhöht werden. Und jetzt, wenn ich mir das Bild ansehe, wer ist Mutter der E? Das ist eine GmbH. Also zu Ende innerhalb von 7 Jahren ist eine GmbH beteiligt. Vollaufdeckung aller stillen Reserven in diesem Grundstück. Rückwirkendes Ereignis 2010 und nach 175 AO wurden alle stillen Reserven der Besteuerung zugeführt. Ihr Kollege hat gesagt, jetzt drehen Sie durch da drüben in der Finanzverwaltung, denn hier ist ja gar nichts passiert. Ich habe ja nur einen Formwechsel vorgenommen und guckt doch mal ins Zivilrecht rein. Ein Formwechsel ist gerade kein Übertragungsakt, weil er einfach nur ein Rechtskleidwechsel bedeutet. Ich habe nicht von A auf B übertragen, sondern ich habe auch keine stillen Reserven irgendjemand anderen zugeordnet, sondern ich bin einfach nur etwas anderes. Und das ist zulässig und auch steuerrechtlich zulässig über das Umwandlungssteuergesetz. Also was wollt ihr von mir? Alternativ und ergänzend hat er noch gesagt, außerdem haben wir eine Missbrauchsverhinderungsklausel im 6 Absatz 5 Satz 6. Und ich habe überhaupt keinen Missbrauch gehabt. Ich wollte hier gar nichts. Es gibt eine Menge betriebswirtschaftliche Gründe, warum ich das Ganze in diesem Konzern so umgebaut habe. Ja, interessantes Verfahren und offen gesagt, unglaublich interessante Entscheidung. Finanzgericht war noch sehr auf Schiene des Steuerpflichtigen und des Beraters. Aber der BfH hat jetzt eine Grundsatzentscheidung rausgebracht und bestätigt so ein bisschen das, was die Finanzverwaltung in ihrem Erlass dazu hatte. Und zwar sagt sie zum einen, im 6 Absatz 5 Satz 6, da steht zwar drin, dass es im Nachgang eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, an der Personengesellschaft, in der diese stille Reserve reingegangen ist, nicht erhöht oder begründet werden soll. Das sind Übertragungsakte. Aber dann steht da auch noch drin, oder aus einem anderen Grund zugeführt wird. Und ein anderer Grund nach dem Gesetzesterminus, sagt der BfH, kann alles sein. Es ist völlig egal, was es ist. Es geht auch gar nicht mehr darum, ob das übertragen wird oder nicht. Und insbesondere habt ihr alle inklusive der Literatur nie verstanden, dass der Satz 6 gar keine Missbrauchsverhinderungsvorschrift ist, sondern eine reine Statusbeschreibung. Es ist gar keine Missbrauchsverhinderungsvorschrift im Sinne der steuerlichen Auslegung. Es geht nur darum, ob eine Kapitalgesellschaft mal an einer stillen Reserve partizipiert oder nicht. Und deswegen gibt es überhaupt keine teleologische Reduktion bei der Auslegung des Satzes 6, sondern nur und ausschließlich eine wortgetreue Auslegung. Um das mal am Ende zu sagen, was hier passiert: Vollaufdeckung aller stillen Reserven wird anerkannt durch den BfH und zugelassen. Lassen Sie sich bei dem Urteil nicht verwirren, das ist bei vielen Schreibern zu diesem Urteil zuerst irritierend aufgekommen. Der BfH hat das nämlich zurückverwiesen ans Finanzgericht zur Entscheidung, zur endgültigen Entscheidung. Das lag an einem ganz interessanten Akt und das will ich Ihnen hier nochmal zeigen. Die Finanzverwaltung hat 100% der stillen Reserven im Grundstück geöffnet mit einem rückwirkenden Bescheid für 2007. Der BfH sagt, das ist falsch, denn in 2007 war an dieser Personengesellschaft mittelbar ja schon eine Kapitalgesellschaft beteiligt, damals die eGmbH, zu 11%. Diese 11% hätten damals in 2010 gleich geöffnet werden müssen, können jetzt nicht rückwirkend geöffnet werden. Und da 2010 schon durch ist und wir nur über rückwirkendes Ereignis arbeiten können, könnt ihr nur noch 89% nach Paragraph 6 Absatz 5 Satz 6 der Besteuerung zuführen. Denn es käme auf den Zeitpunkt des ursprünglichen Übertragungsakts an für die Auswertung des Satzes 6. Wenn Sie das am Ende mal sehen, ganz gefährliches Urteil, im Kern zwar Bestätigung der Verwaltungsauffassung, trotzdem grenzwertig und das kostet eine Menge Geld. Ich will Ihnen am Ende des Tages noch zwei, drei Hinweise mitgeben. Hier ist ja ein Grundstück drin. Das bedeutet für Sie, Ihr Kollege hat es geschafft, eigentlich jede Steuerart zu treffen, die es so gibt. Neben der Vollaufdeckung oder der Aufdeckung von 89% der stehenden Reserven in der Einkommensteuer wird er auch noch voll die Grunderwerbsteuer bezahlen. Ich habe das hier nochmal aufgebaut. Die Grunderwerbsteuer war nämlich auch einstiegig, als das Grundstück übertragen wurde von der einen in die andere Gesellschaft. Da war der Vorgang zu 100% steuerfrei, aber eine Nachhaltensfrist, damals 5 Jahre, heute sogar schon 10 Jahre, ist auch verletzt. Das heißt auch nochmal volle Grunderwerbsteuer. Und da oben war eine Schenkung, wenn Sie da noch drinnen sehen, zwischen diesem ehemaligen N zu M. Der hat eine Verschonungsregelung bekommen, weil das Betriebsvermögen war. Und jetzt wird das rückwirkend durch die Umwandlung Kapitalgesellschaftsvermögen unterhalb von 25%. Verschonungsregelung ist auch noch weg. Also wenn da noch irgendwo Hundesteuer wäre, dann hätten wir die wahrscheinlich auch noch ausgelöst bekommen. Also wir haben hier vollständige Grunderwerbsteuerauslösung, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuerauslösung und ertragsteuerliche Auslösung. Es ist schon wirklich, also ich möchte nicht in der Haut des Kollegen sitzen, das dem Steuerpflichtigen, dem Mandanten zu erklären. Man hätte das übrigens alles anders machen können. Einfachste Nummer wäre natürlich gewesen, etwas länger zu warten, aber man hätte auch mit anderen Gestaltungsansätzen das Gleiche erreichen können, wenn man eben bei der gestaltenden Beratung im Kopf hat, dass man im Zeitpunkt einer Gestaltungsberatung die laufenden Fristen, die sich steuerlich irgendwo raus ergeben, aus welchem Gesetz auch immer, zuerst mal ermittelt und unter Berücksichtigung dieser Fristen dann erst weiterdenkt. Also ich finde dieses Urteil hochgefährlich in der gestaltenden Beratung und ich hoffe, dass Sie sich das etwas näher antun, wenn Sie das hier mal in dem Umfang, nicht in der Komplexität, sondern im Umfang haben. Dann will ich noch ein Urteil mitbringen und dann habe ich die halbe Stunde überschritten. Das machen wir dann an dieser Stelle dann Schluss. Die unentgeltliche Übertragung von Vorveräußerung soll kein Gestaltungsmitbrauch sein. Hier sind wir im 22 und 23 Bereich und im AO-Bereich. Es geht hier am Ende um die Übertragung eines Grundstücks innerhalb der 10 Jahre. Und es geht darum, dass dieses Grundstück, der Veräußerungsgewinn in diesem Grundstück, weil innerhalb der 10 Jahre gekauft und verkauft, der Besteuerung zugeführt werden soll. Und da hat die Finanzverwaltung gesagt, also das, was ihr da gemacht habt, das kann so nicht sein, das wollen wir nicht. Und zieht am Ende noch den 42er O herein. 42er O, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, ich habe ihn hier mal abgedruckt, im Kern ein sehr stumpfes Schwert, weil nach der letzten Änderung die Finanzverwaltung eigentlich mit dem 42er O nur noch arbeiten kann, wenn es in der spezialgesetzlichen Einzelsteuergesetzregelung keine eigene Missbrauchsverhinderungsvorschrift gibt. Und wenn es die gäbe, dann ist der 42er O immer subsidiär zu denken. Wir haben im 23 eine besondere Regelung, um die es gleich gehen wird, im 23 Absatz 1 Satz 3. Den hat man extra eingefügt, um gewisse Missbrauchsverhinderungen vorzunehmen. Das hat auch damals in der Bundestagsdrucksache ein ganz klarer Fall dahinter, der zur Missbrauchabwehr da war. Hier steht drin, bei unentgeltlichem Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung oder Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen. Hintergrund war ein Fall, dass ein Elternpaar, glaube ich, ein Grundstück erworben hatte und das veräußern wollte. Und man am Ende gesagt hat, auch wenn wir das veräußern, kostet es ja Steuern, das können wir ja gleich einem unserer Kinder geben, dann kann der das veräußern. Und dann sagte man, okay, der hat ja nicht erworben, der hat es unentgeltlich von uns bekommen, vorweggenommen Erbfolge oder sonst was. Also muss der ja gar nicht versteuern, weil im Sinne von 23 versteuert nur der, der erwirbt und innerhalb von 10 Jahren wieder veräußert. Und deswegen hat man diesen Passus hier reingemacht und hat gesagt, der Erwerb der Eltern in meinem Fall wird dem Kind zugerechnet und damit ist er im grundsätzlichen Anwendungsbereich des 23 und wenn er es dann innerhalb von 10 Jahren veräußert, abhängig von dem Erwerb der Eltern, dann muss er es nach 23 besteuern. Er, nicht die Eltern. So, und hier haben wir jetzt einen Fall, ich mache das auch hier gleich am Fall, der ganz witzig ist. Und zwar hat eine natürliche Person, hier ist es die Mutter, hat ein Grundstück erworben im Jahre 11 und danach einen Käufer gesucht. Und sie hat einen Käufer auch gefunden. Es war alles super, der will auch kaufen. Und man war schon in der Vorbereitungshandlung mit dem Notar, das steht alles sehr blumig im Sachverhalt des BFH-Verfahrens. Und dann hat man gesagt, ja, warte mal, wenn ich das jetzt verkaufe bei meinem Steuersatz 45 Reichensteuer, das kostet ja unheimlich viel Steuern. Ja, dann hat sie gesagt, ich habe 2 volljährige Kinder. Und dann hat sie dieses Grundstück an ihre Kinder verschenkt. Und die haben es dann verkauft. Man muss sich dazu vorstellen, einheitlicher Termin am Notar. In einem Zimmer sitzen die beiden Kinder und die Mutter kommt rein mit dem Notar. Sie schenkt dieses Grundstück, das sie hat. Den Käufer hat sie ja auch. Der sitzt übrigens in dem anderen Zimmer beim Notar. Und sie schenkt jetzt dieses Grundstück diesen Kindern. Dann stehen die beiden Kinder auf, gehen in das andere Zimmer, wo der Käufer wartet und verkaufen dieses Grundstück nach dem schon ausgehandelten Veräußerungspreis, so wie alles da ist, und verkaufen es gleich wieder. Folge war, die Besteuerung war nach dem 23 eingefügten Satz, haben die Kinder auch beide erklärt. Die beiden haben gesagt, ja, natürlich, das versteuern wir, aber ihr Steuersatz war, weil sie keine anderen Einkünfte hatten, weitaus günstiger in der Summe als das, was die Mutter hatte. Und das Finanzamt hat gesagt, also das ist jetzt ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen hier verulgt. Ich will die 45% und im Moment kriege ich vielleicht nur 20 oder 23. Das geht so nicht. Wir veranlagen das nicht bei den Kindern, sondern nach 42 AO, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, hast du Mutter ja nur gemacht, weil du ihn nicht versteuern willst. Also nehmen wir den Grundtatbestand und den Grundsachverhalt wieder an und die Mutter sollte dann den Veräußerungsgewinn besteuern. Über 42 AO wurde ihr das Geschäft zugerechnet und bei den Kindern wurde nicht mal veranlagt. Ja, das ging zum BFH und das ist jetzt mal ein schönes Urteil für Sie. Der BFH hat gesagt, ich sehe da überhaupt kein Problem. Die Mutter ist nicht diejenige, die den Veräußerungsgewinn hat. Wir rechnen ihn ihr auch nicht nach 42 zu. Das ist auch kein Gestaltungsmissbrauch. Und das finde ich so wahnsinnig schön, deswegen habe ich den letzten Bullet mit aufgenommen. Dem Steuerpflichtigen sei es nicht verwehrt, die rechtlichen Verhältnisse so zu gestalten, dass sich eine geringere Steuerbelastung ergibt. Das heißt, dieser Transfer von einem hohen Steuersatz in einen niedrigen Steuersatz, der ist im Sinne von 42 AO überhaupt nicht prüfbar. Das ist überhaupt kein Grund für 42 AO. Nur die Frage, Besteuerung ja und bei dem anderen keine Besteuerung. Das wäre eine Frage des 42 AO und die war hier über den 23 Absatz 1 Satz 3 schon lange gesetzlich geklärt und hier wollte das ja auch keiner. Man hatte das von vornherein ja auch nur hinsichtlich der Besteuerungsquote und nicht des Besteuerungstatbestandes gemacht. Also wunderbares Urteil für Sie. Hier kann man tatsächlich in diesem Fall grundstücksmäßig, aber auch in anderen Fällen tatsächlich mal überlegen, dass man hinsichtlich der Steuersatzausnutzung, so nenne ich das jetzt mal, der Kinder durchaus Einnahmen transferieren kann, wenn man das von vornherein direkt aufbaut, gerade Veräußerungsgewinne. Also ein sehr interessantes Urteil für die gestaltende Beratung, das man sehr schön mal mitnehmen kann für gewisse Konstellationen. Gut, ich würde an dieser Stelle, Herr Bergmann, Schluss machen.
Ja, sehr schön, dass Sie mit einem versöhnlichen Urteil geendet haben. Und jetzt weiß ich auch, nachdem Sie ja so ausführlich Marius' Arbeit in dem mittleren Urteil dargestellt haben, warum er heute nicht dabei ist. Ja, angeblich Arzttermin, aber ja. Ich glaube, der wollte nur die Ergebnisse seiner Arbeit nicht öffentlich diskutieren müssen.
Ja, das ist ein böser Fall, das muss man echt sagen.
Okay, gut, Fragen ja. Haben wir nicht. Dann würde ich sagen, haben wir uns alle den Gang zur Kaffeemaschine verdient.
Wunderbar.
Und da gehen wir jetzt geschlossen hin.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.